ich nenne es ganz gerne Augmented Intelligence, dass man sozusagen die künstliche Intelligenz verbindet mit der menschlichen Intelligenz und eine gemeinsame Lösungsfindung sucht. Wir haben verschiedene Aufgaben, pädagogische Aufgaben, die durch KI übernommen werden können. Ein paar Sekunden länger auf dieses eine Video schauen und schon geht die Spirale in die Filterblase los. Und da liegt natürlich auch eine riesige Gefahr dahinter, dass man eben so eine Radikalisierung einfach durch diese Filterblasen beschleunigt. Ich versuche selbst etwas zu machen, selbst mit diesen KI-Systemen zu arbeiten und dadurch lerne ich darüber und dadurch kann ich auch reflektiert damit umgehen.
Bildung, Lebenssinn und Technologie. Wie KI und OER helfen können. Eine Interviewreihe in drei Teilen. Kurz zum Hintergrund. Das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend möchte das digitale Lehren und Lernen weiterentwickeln. Besonders in Schulen, aber auch entlang der gesamten Bildungsbiografie. Dafür gibt es die sogenannte OER-Strategie. OER steht für Open Educational Resources, also offene Bildungsmaterialien. Das sind digitale Werkzeuge und Inhalte, die unter einer offenen Lizenz verfügbar sind. Das heißt, sie sind nicht nur kostenlos zugänglich, sondern können auch bearbeitet, weiterverarbeitet und weitergegeben werden. Und das entweder ganz ohne oder nur mit wenigen Einschränkungen und Vorgaben. Dann gibt es da auch noch die OEP. Das sind Open Educational Practices, also offene Bildungspraktiken, die sozusagen die geeigneten Rahmenbedingungen schaffen, um OER zu erstellen, zu nutzen oder zu verbreiten. In diesem Kontext spielt in Zukunft das Thema KI eine wichtige Rolle. Wie also können jetzt KI, OER und OEP zusammengedacht werden? Und wie können diese idealerweise glückliche Menschen bilden? Genau darum geht's in dieser Interviewreihe. Herzlich willkommen zu Teil 1. Wie verändert KI die Welt?
Hallo, ich bin Lisa Mattel-Krause vom DLR-Projektträger und ich sitze hier nicht alleine. Hier ist noch Andi Dengel. Hallo Andi.
Hi, danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Du bist ja Professor für Informatikdidaktik an der Universität Frankfurt am Main. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute unterhalten. Und darum geht's heute.
Es geht direkt los mit einem richtig großen Thema. Wir stellen uns die Frage, wie verändert KI, also künstliche Intelligenz, die Welt? KI ist schon heute in unserem Alltag präsent und verändert damit nicht nur unsere Gewohnheiten, sondern auch unseren Zugang und Umgang mit Informationen und Wissen. Und das hinterlässt natürlich seine Spuren in den Bereichen Schule, Aus- und Weiterbildung. Was sich da so gerade alles tut, das schauen wir uns jetzt genauer an.
Ich würde als erstes ganz gerne wissen, was ist denn aus technologischer Sicht die große Entwicklung, die sich gerade tut?
Gut, ich würde sagen, es würde mich überraschen, wenn noch niemand von künstlicher Intelligenz gehört hat. Ich glaube, die allermeisten haben schon mal irgendein Sprachmodell, sei es ChatGPT oder Llama oder Gemini oder wie auch immer, mal ausprobiert. Und ich glaube, ich spreche für die meisten, wenn ich sage, man ist sehr fasziniert, wenn man diese Technologie zum ersten Mal ausprobiert, weil man denkt immer, ja, es funktioniert ganz gut und dann ist man wirklich überrascht, wie gut Texte generiert werden, wie gut Bilder generiert werden, wie gut Musik generiert wird und so weiter und so fort. Und wenn wir über technologischen Wandel sprechen, dann müssen wir uns erstmal anschauen, was passiert denn so drumherum, was heißt denn dieser technologische Wandel, weil neue Technologien haben wir schon immer gehabt. Nehmen wir zum Beispiel Musik. Wir haben irgendwann mal Schallplattenspieler gehabt und dann hat man das total super gefunden. Ah, ich kann ja tatsächlich Musik einfach aufnehmen und immer wieder anhören. Und das hat sich dann aber weiterentwickelt. Dann ist irgendwann die CD gekommen, weil man dachte, vielleicht kann ich jetzt mehr Lieder, mehr Musik speichern. Dazwischen kam noch die Kassette und so weiter. Dann kam irgendwann dieser Walkman oder Discman, weißt du? Mhm. Diese ganzen technologischen Entwicklungen, die ersetzen andere Technologien. Und das haben wir mit KI natürlich genauso. Mittlerweile können wir nicht nur Musik hören, wir können sogar Musik generieren. Und diese technologischen Weiterentwicklungen sind eben ganz normal für unser Leben. Jetzt ist die große Frage, naja, warum ist KI denn jetzt so was Besonderes? Und KI ist ein bisschen anders als, ich sag mal, die klassischen Algorithmen, die wir kennen, also als die klassischen Programme, die wir kennen, weil KI nämlich vor allem auf Wahrscheinlichkeiten beruht. Also es beruht vor allem darauf, wir lernen aus Daten.
Und wie funktioniert das, Lernen aus Daten?
Dieses Lernen aus Daten funktioniert in den allermeisten Fällen so, dass man irgendwelche Trainingsdaten bereitstellt. Das heißt, ich habe bestimmte Daten, die stellen einen Zusammenhang dar. Also zum Beispiel, wenn wir bei Musik bleiben, habe ich zum Beispiel ganz, ganz viele Lieder, die existieren bereits. Und damit trainiere ich ein neuronales Netz. Darüber sprechen wir auch gleich noch, was das eigentlich ist. Im Rahmen von diesem neuronalen Netz werden dann diese Trainingsdaten eingespielt und die trainieren dann die entsprechenden Zusammenhänge innerhalb dieses Netzes. Und sobald ich dann dieses Netz trainiert habe, dann kann ich das zum Beispiel zur Generierung von neuer Musik verwenden. Oder ich kann es auch verwenden, um zum Beispiel vorherzusagen, welche Tonart hat denn ein bestimmtes Lied? Oder welcher Ton kommt denn als nächstes, was zum Beispiel der Kern dieser ganzen Generierungsgeschichte ist. Das heißt, hier verwende ich bereits bestehende Daten, um neue Daten vorherzusagen und oder eben auch neu zu erzeugen.
Und wie lange dauert das? Wie aufwendig ist das denn, so ein System zu trainieren?
Das ist komplett unterschiedlich. Also das kann von ein paar Sekunden bis zu mehreren Monaten dauern. Also es kommt immer auf, vor allem natürlich auf die Menge der Trainingsdaten an, aber natürlich auch auf die Rechenleistung der entsprechenden Systeme, die ich trainiere.
Wie funktioniert das ganz konkret? Also du meintest jetzt, da werden Daten analysiert. Hast du irgendwie so ein Beispiel, wo du das noch ein bisschen anschaulicher erklären kannst?
Okay, ein Beispiel, das wird auch beim Lernen von KI-Technologien ganz gerne verwendet, ist zum Beispiel die Handschriftenerkennung. Das ist ja zum Beispiel bei der Post oder so ganz wichtig, dass ich, wenn ich Briefe analysiere, dass ich dann nicht mehr Menschen dahinter setzen muss, die separat die einzelnen Ziffern eintippen, sondern dass ich zum Beispiel ein KI-System habe, was automatisch erkennen kann, was ist das denn für eine Postleitzahl oder was ist das für eine Straße. Und diese Handschriftenerkennung, die funktioniert im Prinzip so. Nehmen wir mal ein vereinfachtes Beispiel. Ich habe einfach nur die Zahlen von 0 bis 9. Das heißt, ich gebe meinem System ganz, ganz viele Beispiele darüber, wie eine handgeschriebene 0 aussieht. Ich gebe dem System ganz viele Beispiele, wie eine handgeschriebene 1 aussieht und so weiter und so fort. Und dann kann ich dieses System darauf trainieren. Das heißt, wenn ich sag mal, ein paar tausend Beispiele habe, wie diese einzelnen Ziffern aussehen können, dann spiele ich diese Bilder in das System. Und dafür muss man verstehen, was in dem Fall zum Beispiel Bilder sind. Weil der Computer arbeitet ja letztlich nur mit Nullen und Einsen, also mit Strom an und Strom aus. Das hast du vielleicht schon mal gehört.
Ja, klar.
Und Bilder sind natürlich nichts anderes als Nullen und Einsen. Das sind im Prinzip Dateien, die aus ganz vielen Pixeln bestehen. Also Pixel hat man auch schon gehört. Man zoomt rein und dann verpixelt das irgendwann. Das heißt, man sieht die einzelnen Picture Elements. Und diese einzelnen Pixel sind sozusagen gespeichert als Farbwerte, zum Beispiel Rot, Grün, Blau in der einfachsten Form. Und wenn ich diese Farbwerte dann zusammennehme, dann werden auch die als Zahlen gespeichert. Und wenn ich diese Zahlen dann wiederum in das Netz reingebe, dann kann ich dieses Netz trainieren. Kann so zumindest die Hoffnung diesem Netz erklären, okay, wenn diese Anordnung von Pixeln, also von Farben in diesem Bild so ist, dann ist das eine 1. Wenn diese Anordnung ein bisschen anders ist, das heißt, wenn die Kanten auch ein bisschen anders sind, dann ist das vielleicht eine 4 und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben dieses, das nennt sich EVA-Prinzip, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Also wir haben bestimmte Eingabe, Daten, diese werden verarbeitet und ich bekomme eine Ausgabe. In unserem Fall sind die Eingabedaten dann einfach die handgeschriebenen Ziffern. Die Verarbeitung passiert in diesem neuronalen Netz und die Ausgabe ist dann einfach nur 1 von 10 Elementen. Das heißt, das ist entweder die 0, die 1, die 2 oder eben die 9. Und wir bekommen bei neuronalen Netzen keine Sicherheit raus, sondern wir bekommen eine Wahrscheinlichkeit. Das heißt, das neuronale Netz ist sich zum Beispiel zu, ich sag mal, 64% sicher, dass es eine 7 ist, aber es könnte auch zu 20% eine 1 sein, weil diese Ziffern einfach ähnlich aussehen. Jetzt, da kommen wieder die Wahrscheinlichkeiten ins Spiel. Da sagt uns das neuronale Netz jetzt, okay, ich bin mir relativ sicher, dass es eine 7. Also bekommen wir die 7 dann zurück. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir wissen, okay, diese KI-Systeme können Fehler machen, weil es eben nicht immer eine absolute Sicherheit ist. Aber das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo man das, glaube ich, ganz gut erklären kann.
Aber auch wenn es keine absolute Sicherheit gibt, es ist ja jetzt schon so, dass KI ganz viel liefern kann, was vorher die Menschen übernommen haben. Und ich möchte jetzt mal mir einen Bereich genauer angucken. Und zwar den Bereich Bildung. Bildung ist ja für uns als Menschen total wichtig. Die hilft uns ja dabei, unseren Platz in der Welt zu finden. Und unser Bildungssystem ist ja eigentlich nicht auf KI eingestellt bisher. Was passiert denn jetzt mit diesen ganzen Möglichkeiten, die die künstliche Intelligenz mit sich bringt? Wie verändert sich der Bereich Bildung?
Gut, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass bestimmte Technologien andere Technologien ersetzen. Der MP3-Player ersetzt den CD-Spieler. Und der MP3-Player wird wiederum ersetzt durch zum Beispiel unser Smartphone, mit dem wir dann auf einmal Musik streamen können. Wir müssen gar keine Musik mehr kaufen. Und jetzt geht das weiter in, wir können uns Musik generieren. Trotzdem ist die Aufgabe im Prinzip die gleiche, und zwar Musik hören. Und genau diese Aufgaben haben wir im Bildungsbereich natürlich genauso. Wir wollen zum Beispiel irgendetwas für alle darstellen. Wir wollen irgendetwas groß zeigen. Dafür hatte man dann irgendwann um 1800 rum, hatte man die Tafel entwickelt. Auf einmal, ja, total beeindruckend. Ich kann mit einer Kreidetafel, kann ich groß Dinge anschreiben für die ganze Klasse. Das hat sich auch weiterentwickelt. Wir sind dann hingegangen zu Beamern. Wir sind hingegangen zu interaktiven Whiteboards. Aber die Aufgabe ist die gleiche.
Ja.
Und diese Aufgaben, die durch neue Technologien übernommen werden, die haben wir im kompletten Klassenzimmer. Also die haben wir dann auch, ich sag mal, im Bereich, naja, ich möchte zum Beispiel Videos zeigen. Ich erinnere mich noch, da haben wir in der Grundschule uns immer drum gestritten, wer den großen Fernsehwagen holen durfte. Warum auch immer, alle wollten diesen Fernsehwagen holen.
Alle hatten was zu tun, die ja, das genau. machen durften. Die durften aufstehen, durften was machen und sich aktiv einbringen, ja.
Richtig. Und jetzt geht man hin und warum ersetze ich diese Technologie jetzt? Der Fernsehwagen, okay, ist ganz cool, da können alle Kinder einen Film anschauen. Jetzt ist es aber vielleicht so, dass manche Kinder kennen sich in diesem Thema schon gut aus. Andere Kinder, die haben vielleicht Deutsch als Zweitsprache, die tun sich ein bisschen schwer, wenn die jetzt einen Sachfilm direkt auf Deutsch schauen. Und deswegen sind wir hingegangen, haben gesagt, okay, vielleicht macht es Sinn, dass jedes Kind einzeln sich dieses Video anschaut, mit Tablets zum Beispiel. Das heißt, Tablet ist eine Technologie, die hat den Fernsehwagen ersetzt. Jetzt können Kinder individuell mit Kopfhörern sich selber das Video anschauen, in ihrem Tempo. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin in selbstgesteuertes Lernen. Also wir bringen nicht nur ein neues Medium rein, sondern wir haben einen Grund, warum wir dieses neue Medium reinbringen. Das Gleiche haben wir mit KI jetzt natürlich auch. KI ist nicht einfach nur eine Technologie, die werfen wir ins Klassenzimmer und sagen, okay, wie so ein Stück Fleisch, okay, guckt, was ihr draus macht. Sondern wir haben verschiedene Aufgaben, pädagogische Aufgaben, die durch KI übernommen werden können. Und das ist auch hier ganz stark, geht das natürlich in Richtung selbstgesteuertes Lernen, vor allem aber in Richtung Individualisierung und Differenzierung. Darüber werden wir auch noch größer sprechen, glaube ich. Dieser Bereich der Individualisierung, Differenzierung ist auch etwas, das suchen wir schon seit Jahrzehnten. Also die pädagogische Praxis möchte schon seit Jahrzehnten Differenzierung, Individualisierung in den Unterricht bringen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit dazu, weil wir diese KI-Technologie haben. Und KI kann eben sehr stark Inhalte personalisieren. Das heißt, wenn ich einen Prompt eingebe, bitte schreibe mir eine Kindergeschichte zu diesem und jenem Thema. Dann kann es das perfekt auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler anpassen.
Und wird das zurzeit auch schon eingesetzt an den Schulen?
Ich bin schon relativ lange in dem Kontext, ich sag mal, innovativer Bildungstechnologien unterwegs und im Vergleich zu anderen Bildungstechnologien kommt KI viel, viel schneller an die Schulen. Also im Vergleich zu Virtual Reality, im Vergleich zu Tablets, im Vergleich zu Lernvideos, haben gerade die Lehrpersonen sehr schnell verstanden, dass KI wirklich disruptiv ist, dass es wirklich sehr, sehr viel im Unterricht verändern wird. Und an nahezu jeder Schule gibt es mindestens eine KI-Fortbildung, mindestens einen pädagogischen Tag zum Thema KI. Letztes Jahr, dieses Jahr, übernächstes Jahr und so weiter. Das sind Themen, die interessieren die Lehrpersonen, weil sie einfach auch sehen, ah, das kann mich entlasten. Und natürlich die allererste Frage ist immer, ah, kann mir das Ding meine Hausaufgaben korrigieren?
Mhm.
Ich sag mal, das ist natürlich ein möglicher Anwendungsbereich.
Vielleicht ja sogar die Hausaufgaben machen.
Die Hausaufgaben machen, ja, daran sind die Lehrpersonen eher weniger interessiert, aber die Schülerinnen und Schüler sind natürlich daran interessiert, kann mir eine KI denn meine Hausaufgaben machen? Und die Antwort ist leider ja. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir Unterricht neu denken müssen. Weil, ich sage mal, die Zeit der Hausaufgaben hat ausgedient.
Aber es ist ja nicht nur die Sache des Unterrichts und die Sache der Individualisierung, die da Dynamik reinbringt. Schule hat ja auch immer was zu tun mit Berufsorientierung und Berufsvorbereitung. Es ist ja auch der komplette Bereich der Berufe, der jetzt durch KI ins Wanken gerät. Gibt es da was du beobachtet hast oder was bereits erforscht, es gibt bestimmte Berufe, die es in Zukunft gar nicht mehr geben wird oder die jetzt schon größtenteils abgelöst wurden.
Ja, auch hier muss man wieder einen kleinen Rückblick machen. Berufe wurden schon immer automatisiert. Also mit der Erfindung der Dampfmaschine wurden sehr viele Berufe automatisiert. Mit der Einführung des Computers wurden viele Berufe automatisiert. Und jetzt mit KI ist es natürlich auch nicht anders. Der Unterschied jetzt mit KI ist, dass wir Berufe, die kognitive Leistungsfähigkeit erfordern, automatisieren können. Und das war vorher durch Computersysteme so ein bisschen angeteasert, aber davor ging es immer mehr um das Mechanische, um das Körperliche. Körperliche Arbeiten können ersetzt werden, indem wir eben eine Dampfmaschine anschließen, indem wir Autos mitbringen, indem wir Maschinen bauen, die, ich sag mal, körperlich anstrengende Arbeiten für uns übernehmen können. Jetzt haben wir auf einmal eine Technologie, die übernimmt das Denken oder sie kann uns das Denken abnehmen, wenn wir das denn wollen. Und das funktioniert. Und jeder, der mal Sprachmodelle verwendet hat, sieht, dass es funktioniert. Wenn ich einen Prompt eingebe, hier, du bekommst eine Excel-Datei mit den letzten Quartalszahlen, verfass mir bitte eine Präsentation mit einem Quartalsbericht und so weiter, gib irgendwelche Empfehlungen dafür. Das funktioniert. Ich kann so einen Prompt eingeben und ich bekomme direkt die PowerPoint-Präsentation zurück. Das, wofür ich vorher eine Woche lang vielleicht dran gesessen bin, das kann ich jetzt innerhalb von, ich sag mal, 2 Minuten machen. Und es funktioniert und das beunruhigt sehr viele Menschen, weil gerade in sehr vielen, ich sage mal White-Collar-Jobs, ist es so, dass viele Menschen einfach Angst haben, werde ich durch KI ersetzt oder nicht. Und das macht natürlich auch was mit Schule, weil diese Unsicherheit, welche Berufe werden jetzt ersetzt, welche werden nicht ersetzt, die breitet sich natürlich auf Bildung und unseren Blick auf Bildung aus, weil normalerweise hat Schule 2 Aufgaben. Allgemeinbildung und Berufsvorbereitung. Je nachdem, in welcher Schule wir sind, also welche Schulart, haben wir eher einen berufsvorbereitenden Aspekt oder wir haben eher einen allgemeinbildenden Aspekt. Und das müssen wir jetzt natürlich neu denken, wenn wir nicht wissen, welche Berufe gibt es denn in 10 Jahren überhaupt noch? Wie können wir denn dann überhaupt, ich sag mal, valide sagen, was noch unterrichtet werden soll? Und das macht natürlich was. Und du hattest danach gefragt, welche Berufe ein hohes Automatisierungspotenzial durch KI
also
haben.
Ich habe jetzt im Kopf auch einfach diese schon sehr, sehr guten Übersetzungs-KIs, die irrsinnig schnell arbeiten. Gibt es da noch andere Bereiche, in denen die KI schon so fit ist, dass sich schon was getan hat?
Man kann ganz allgemein sagen, alle Berufe, die sehr stark strukturierbar sind. Also alle Berufe, die mit sehr stark strukturierten oder strukturierbaren Problemen arbeiten. Ich gebe mal das Beispiel von einem Anwalt zum Beispiel. Ein Anwalt hat die Aufgabe, einen realen Sachverhalt zu nehmen und diesen realen Sachverhalt zu abstrahieren auf bestehende Gesetze. Und das ist eine Aufgabe, die kann sehr, sehr gut durch eine KI übernommen werden. Und ich habe letztes Mal mit dem Dekan unserer juristischen Fakultät kurz gesprochen und er meinte, ja, er befürchtet, dass seine Profession eine der ersten sein wird, die KI zum Opfer fällt. Das glaube ich nicht so ganz. Ich glaube, dass es vor allem jetzt in Zukunft eine sehr starke Symbiose geben wird zwischen KI und menschlicher Intelligenz. Also dass wir, ich nenne es ganz gerne Augmented Intelligence, dass man sozusagen die künstliche Intelligenz verbindet mit der menschlichen Intelligenz und eine gemeinsame Lösungsfindung sucht.
Also dass die Menschen die künstliche Intelligenz nutzen und das mit Sinn und Verstand.
Genau, so wird das im Endeffekt ablaufen. Das heißt aber nicht, dass nicht Berufe abgebaut werden, weil bestimmte Tätigkeiten viel, viel schneller gehen und man dafür weniger Menschen braucht oder menschliche Kognition braucht. Und das heißt, wie gesagt, dass wir stark strukturierbare Berufe, die können wir automatisieren. Und das betrifft alles, was, ich sag mal, klassische Bürojobs sind. Deswegen sitzen Menschen ja vor Computern, weil sie eben die Aufgabe haben, wir müssen irgendwelche Probleme aus dem Real nehmen und in einen abstrakten Sachverhalt in Daten strukturieren, damit der Computer sie dann wieder weiterverarbeiten kann. Und dieser Arbeitsschritt, der kann jetzt eben übernommen werden. Und das ist das, wovor viele Menschen Angst haben.
Das bedeutet, manche Berufe fallen ganz weg, andere Berufe werden sich vielleicht wandeln. Aber eine Sache hast du gerade auch betont, das ist, dass die KI ganz viele Dinge ganz einfach und schnell erledigen kann, die für uns total harte Arbeit wären. Also wirklich dieses Lernen im Sinne von Lernen, wenn ich jetzt eine Sprache lernen möchte, dann muss ich die Vokabeln verstehen, lernen, dann muss ich die Grammatik mir angucken, das muss ich alles zusammenbringen, das muss ich üben, um wirklich diese Sprache auch zu sprechen. Wenn ich jetzt eine KI-App auf dem Handy habe, dann kann die KI mir das ganz einfach nebenbei beisteuern für meinen Alltag. Ich kann davon diese Sprache aber noch nicht wirklich. Was machen denn diese Möglichkeiten, dass ich mich daran so einfach bedienen kann? Was macht das mit uns als Menschen?
Es wird natürlich auch sehr viele Änderungen in unserem Alltag bringen. Ich sag mal, wir sollten uns erstmal anschauen, wie so ein Ding denn überhaupt funktioniert. Weil natürlich muss dieses KI-System auch erst lernen. Und wir haben vorhin gesagt, diese KI-Systeme werden durch Daten trainiert. Und das heißt zum Beispiel bei dem Übersetzungsbeispiel, es wird durch sehr viele Daten trainiert, die einmal einen Text in einer Sprache und einmal einen Text in einer anderen Sprache haben. Und das mit ganz, ganz vielen verschiedenen Texten, wo es einfach schon existierende Übersetzungen gibt. Das heißt, ohne die menschliche Intelligenz dahinter könnten wir diese KI-Systeme gar nicht trainieren, wenn wir eben nicht diese Zuordnung hätten zwischen einem englischen Wort zum Beispiel und einem deutschen Wort. Wenn wir die nicht vorher als Menschen gemacht hätten, dann könnte das KI-System auch nicht. Das heißt, diese KI-Systeme, die sind grundsätzlich auf menschliche Intelligenz trainiert und wenn wir die jetzt wiederum in unseren Alltag bringen, dann heißt das letztlich nichts anderes, als dass wir einen riesigen Pool menschlicher Intelligenz jederzeit zur Verfügung haben. Und das wird natürlich einiges mit unserem Alltag machen. Ich sage mal, auch der Taschenrechner hat einiges mit unserem Alltag gemacht, weil der Taschenrechner kognitive Fähigkeiten, mathematische Operationen einfach in Sekundenschnelle machen kann. Und genauso werden wir natürlich auch KI verwenden. Wir werden uns Texte generieren, wir werden uns Inhalte generieren. Es wird auch in Zukunft so sein, dass wir wahrscheinlich keine Websuchen mehr machen, also zum Beispiel mit Google suchen oder mit anderen Suchmaschinen, sondern dass wir auch mit Sprachmodellen einfach Informationen recherchieren. Das ist auch besser geworden. In der Vergangenheit haben wir einen Suchbegriff eingegeben und haben dann 100.000, 10.000 Ergebnisse bekommen. Auch das super faszinierend, wie natürlich so eine Suchmaschine, ich sag mal, suggeriert, dass sie innerhalb von Sekundenbruchteilen das Web durchsucht. Aber auch das wird sich ändern. Und die Sprachmodelle sind im Vergleich zu den ersten Sprachmodellen jetzt auch zunehmend umgestiegen, dass sie immer Quellen anzeigen. Also dass quasi angezeigt wird, woher habe ich diese Informationen eigentlich? Und das soll natürlich dazu beitragen, dass man diese große Gefahr des Halluzinierens nicht mehr hat. Und das heißt, hier wird sich einfach einiges verändern und es hat sich auch schon einiges verändert. Also es ist nicht so, dass die generative KI wie die Sprachmodelle, dass das jetzt die erste KI ist, die in unserem Alltag kommt. Du hast mir vorhin erzählt, dass du zum Beispiel gerne häkelst in deiner Freizeit.
Das
und
stimmt, ja.
Dass du in so einer Social-Media-Bubble drin bist, die dir sehr viele Häkel-Videos natürlich anzeigt. Und das ist auch KI. Wenn ich in meinem Social-Media-Feed, wirst du kein einziges Video zu Häkeln finden. Du wirst in meinem Social-Media-Feed sehr viele Videos zu Pinguinen und zu meiner Sportart finden und zu allem Möglichen und zu KI natürlich wirst du auch sehr viele Videos finden. Und das kommt davon, weil da natürlich auch ein KI-System dahinter steckt. Also zum Beispiel, wenn du dir, ich weiß nicht, ob du Fußballfan bist, aber okay, du verziehst das Gesicht. Das heißt,
ich bin relativ uninformiert im Bereich Fußball, aber nehmen wir mal an, ich wäre Fußballfan.
Nein, das ist super. Wir nehmen mal an, du bist kein Fußballfan. Und das heißt, du siehst zwei Videos. Ein Fußballvideo, das wird dir einfach zufällig angezeigt, weil das vielleicht irgendeine bekannte Person geteilt hat in deinem Freundeskreis. Dann wirst du da relativ schnell drüber scrollen. Und dann kommt ein Häkel-Video, wo vielleicht irgendwelche Früchte oder Haustiere gehäkelt werden. Und da schaust du aber ein paar Sekunden länger drauf als auf das Fußball.
Ganz klar, ja, da bleibe ich dran.
Und dieser Algorithmus lernt dann, dieser Algorithmus lernt nicht nur anhand der Dinge, die du likest oder die du teilst, sondern einfach nur, die hat da jetzt ein paar Sekunden länger drauf geschaut. Das heißt, es scheint für sie interessanter zu sein. Und was ist die Folge? Dir werden natürlich wesentlich mehr Häkelvideos angezeigt. Ist ja logisch.
Total. Das klingt ja jetzt aus mehrererlei Hinsicht total verlockend und total großartig, was da alles passiert, so aus Nutzersicht. Einmal kriege ich ganz viele Informationen, total einfach, und dann werden die auch noch auf mich zugeschnitten. Aber ja, das bringt auch schon so ein paar Gefahren mit sich. Wie schaffen wir das denn, dass die Menschen da dranbleiben und sich nicht so das Denken und Entscheiden von den Maschinen abnehmen lassen?
Ich sag mal, gerade in einer wirklich von Informationen überfluteten Welt, in der wir heute leben, ist es natürlich sehr praktisch, wenn wir einfach vorselektierte Informationen passend zu unseren Interessen, passend zu unseren Werten und so weiter, wenn wir die alle auf uns zugeschnitten bekommen, das ist sehr charmant. Und die ganzen Social-Media-Konzerne, das ist ja nicht grundsätzlich böse. Du willst ja vielleicht mehr Häkel-Videos sehen, als du 11-Meter-Zusammenschnitte sehen willst. Denke ich jetzt mal.
Und alleine durch die Tatsache, dass ich ja auch mich entscheide, diesen Dienst zu nutzen, bin ich ja auch bereit, ein paar meiner Daten freizugeben. Ich entscheide ja auch immer noch, welche Daten ich freigebe an der Stelle.
Richtig. Ja. Und Das bedeutet, diese Algorithmen sind natürlich erstmal nützlich, aber diese Filterbubbles, wie man sie nennt, diese Filterblasen, die haben natürlich, wie du auch richtig sagst, sehr viele Gefahren und vor allem, wenn es darum geht, ich sag mal, Weltinformationen zu bekommen, politische Informationen zu bekommen. Das heißt, wenn sich ein Kind oder Jugendliche oder auch Erwachsener, wenn die sich besonders für eine politische Richtung interessieren oder auch nur, ich sag mal, die müssen sich gar nicht dafür interessieren, sondern die müssen nur ein paar Sekunden länger auf dieses eine Video schauen und schon geht die Spirale in die Filterblase los. Und da liegt natürlich auch eine riesige Gefahr dahinter, dass man eben so eine Radikalisierung einfach durch diese Filterblasen beschleunigt. Mhm. Und diese Filterblasen wirken natürlich genau so, dass sie vor allem emotionale Inhalte verstärken. Weil worauf schaue ich natürlich besonders? Dinge, die mich emotional berühren, darauf schaue ich länger. Und das heißt, hier kommen wir eben in diese Radikalisierung sehr schnell rein. Für Kinder und Jugendliche ist es besonders gefährlich, wenn sie ohne Eltern in den Social-Media-Kanälen sich bewegen.
Sie sind eben dann einfach so ausgesetzt, was auf sie einströmt und haben vielleicht gar nicht die Anleitung zu reflektieren, was da gerade passiert?
Richtig. Das große Problem ist natürlich, dass sie auch gar keine anderen Informationen angezeigt bekommen. Also sie sehen nur diese eine Art von Informationen wieder und wieder und wieder verstärkt, weil der Algorithmus gelernt hat, diese Art von Informationen, diese Prägung von Informationen interessiert den Nutzer oder die Nutzerin eben besonders.
Und dann fehlt der Blick über den Tellerrand.
Richtig, es fehlt genau dieser Blick über den Tellerrand, weil man eben nur eine Perspektive hat. Und allein die Awareness, also das Bewusstsein dafür, okay, ich befinde mich in einer Filterblase, ich bekomme nur diese Information angezeigt, das ist wichtig und das fehlt ganz, ganz vielen. Das fehlt auch ganz vielen Erwachsenen, dass sie nur diese eine Art von Information angezeigt bekommen und deswegen sich ganz sicher sind, dass die Welt einfach so ist. Das müsste also auch sehr viel mehr in Bildung aufgegriffen werden, dass man eben ein Bewusstsein darüber schafft, wie Informationen geprägt sind, wie Informationen selektiert werden und wie Informationen dazu führen, dass meine Meinung sich dann ausbildet.
Jetzt haben wir ganz viel über Gefahren und kritische Aspekte gesprochen. Künstliche Intelligenz bietet uns aber ja auch ganz viele positive Möglichkeiten. Was müssen wir denn jetzt tun? Was können wir jetzt tun, um diesen Wandel, der durch KI gerade geschieht, um den konstruktiv zu nutzen und um uns was Gutes aufzubauen damit?
Im Prinzip genau das, was du gerade gesagt hast. Ihn konstruktiv nutzen, ihn erstmal einfach ausprobieren. Und wir wissen noch nicht, in welchen Lebensbereichen uns KI alles begleiten wird. Also wissen, dass es wahrscheinlich alle Lebensbereiche sein werden. Aber wie genau diese Änderungen vonstatten gehen, das müssen wir eigentlich für uns selber entscheiden. Und da bringt genau dieses konstruktiv damit umgehen etwas. Selbst die Systeme nutzen, selbst diese Algorithmen anwenden, selbst mal ein Sprachmodell ausprobieren, sich selber mal Bilder generieren lassen, damit ich auch verstehe, so funktioniert das. Und um nochmal ganz kurz auch auf die Gefahren zu sprechen zu kommen, wenn ich mal selbst mir Bilder erzeugen lasse und sehe, okay, ich kann mir ja tatsächlich fotorealistische Bilder erzeugen lassen, dann verstehe ich zum Beispiel, um mal auf das Thema Fake News zu sprechen zu kommen, dann verstehe ich, wenn ich das schon so leicht kann, wie leicht ist es denn dann für Personen, die sich wirklich professionell damit beschäftigen? Und vielleicht kann ich dann nicht jedem Bild, was fotorealistisch aussieht, auch wirklich vertrauen. Und hier bringt eben genau diese Konstruktionsleistung etwas. Also ich versuche selbst etwas zu machen, selbst mit diesen KI-Systemen zu arbeiten und dadurch lerne ich darüber und dadurch kann ich auch reflektiert damit umgehen.
Vielen Dank, Andi. Sie haben es gehört, künstliche Intelligenz, die verändert die Welt und somit natürlich auch ganz speziell den Bereich Schule, Aus- und Weiterbildung. Aber gerade dieser Bereich, der kann KI auch gezielt nutzen, um sich weiterzuentwickeln, um eine neue Art der Bildung möglich zu machen. Eine Bildung, die individueller wird und die damit auch besser zu den einzelnen Persönlichkeiten und Kompetenzen passt. Wie genau das gelingen kann, das schauen wir uns im nächsten Teil dieser Interviewreihe dann mal ganz genau an. Wer mehr wissen will, weitere Informationen zum Thema OER-Strategie und über offene Bildungsmaterialien ganz allgemein, erfahren Sie im Internet unter www.oer-strategie.de.
Bildung, Lebenssinn und Technologie. Wie KI und OER helfen können. Eine Produktion der Sendereinheit. Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.